Auch ich grüße euch alle ganz herzlich an diesem Morgen zum Gottesdienst und freue mich, viele von euch zu sehen, einige neue. Seid herzlich willkommen und gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gottesdienst. Wir wollen fortfahren mit der Auslegung des Markus-Evangeliums und ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, diese mit mir aufzuschlagen zum Markus-Evangelium. Wir beginnen heute mit dem zweiten Kapitel, nachdem wir letzte Woche das erste Kapitel abgeschlossen haben. Markus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Markus 2, 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und sogleich versammelten sich viele, so dass selbst an der Tür kein Raum mehr war, und er redete zu ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen, und da sie wegen der Volksmenge nicht an ihn herankommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden werden vergeben. Einige aber von den Schriftgelehrten saßen dort und überlegten in ihrem Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur einer, Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging hinaus vor allen, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen. Amen. Diejenigen von euch, die letzte Woche dabei waren im Gottesdienst, die erinnern sich sicherlich, wie der Titel der letzten Predigt lautete, nämlich eine unerhörte Begegnung. Wir haben gesehen, wie Jesus Christus, der heilige und reine Sohn Gottes, eine Begegnung hat mit einem unreinen Mann, mit jemandem, der aussätzig war. Und diese Begegnung war so unerhört, weil dieser Aussätzige sich aus einer Quarantäne begeben hat und weil Jesus diesen unreinen Mann anrührte. Aber anstatt dass Jesus sich verunreinigt hat durch die Unreinheit des Aussätzigen, wurde der Aussätzige rein von der Reinheit Jesu. Eine unerhörte Begegnung zwischen Jesus und einem Aussätzigen. Heute werden wir von einer unerhörten Behauptung hören. Eine unerhörte Behauptung, die Jesus ausspricht. Nun, mit dem zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums beginnt auch in gewisser Weise ein neuer Gedankengang, den Markus uns vermitteln will. Denn in dem Teil des Markus-Evangeliums von Kapitel 2, Vers 1 bis Markus Kapitel 3, Vers 6 berichtet Markus uns von insgesamt 5 Situationen, wo Jesus Christus in eine Auseinandersetzung mit der religiösen Elite Israels gerät. Ganze 5 Berichte in Kapitel 2, Vers 1 bis Kapitel 3, Vers 6, wo Jesus in gewisser Weise in einen Konflikt gerät mit den Schriftgelehrten und Pharisäern der damaligen Zeit. In diesen 5 Berichten beweist Jesus seine Messianität. Er beweist in diesen 5 Berichten seine Gottheit. Aber weil die religiöse Elite ihn nicht als Messias annehmen will, geraten sie in einen Konflikt mit Jesus. In all diesen 5 Berichten. Der erste Bericht ist der, den wir jetzt gelesen haben, wo Jesus behauptet, dass er Sünden vergeben könnte. Der zweite Bericht und der zweite Konflikt, den finden wir dann in Kapitel 2, Vers 17, wo Jesus mit Sündern und Zöllnern zusammensitzt und die Pharisäer sind außer sich. Wie kann dieser Mann mit Sündern und Zöllnern sitzen, wenn er behauptet, der Messias zu sein? Der dritte Konflikt ist dann, dass die Leute zu Jesus kommen und sagen: Wieso fastest du nicht? Wieso fasten deine Jünger nicht? weil Jesus nicht das tat, was die damaligen frommen Juden taten, geriet er wieder in einen Konflikt. Der vierte Konflikt besteht dann darin, dass Jesus am Sabbat Ehren pflückt. Er tut, in Anführungsstrichen, das, was er nicht darf, laut dem Gesetz der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wenn das nicht genug wäre, der fünfte Konflikt ist dann der, dass Jesus am Sabbat in einer Synagoge einen kranken Menschen heilt. In all diesen fünf Berichten bestätigt er seine Messianität, aber weil die Schriftgelehrten ihn nicht als Messias annehmen wollen, gerieten sie in Konflikt und lehnten ihn ab, sodass es schließlich in Kapitel 3, Vers 6 so weit kommt, dass sie sich überlegen und beratschlagen, wie können wir diesen Mann töten? Wie können wir ihn töten? Wie können wir ihn aus der Welt schaffen? Er stiftet nur Unruhe hier bei uns. Wir wollen uns heute mit dem ersten großen Konflikt zwischen Jesus und den Schriftgelehrten auseinandersetzen. Und wir werden sehen, dass dieser Konflikt aufgrund einer unerhörten Aussage, aufgrund einer unerhörten Behauptung von Jesus entsteht. Worin besteht diese unerhörte Aussage oder Behauptung von Jesus? Kapitel 2, Vers 5. Kind, deine Sünden werden vergeben. Diese Aussage führte dazu, dass die Schriftgelehrten sich an ihm stoßen. Dennoch ist das wohl der herrlichste Satz, den Jesus einem Menschen jemals zusprechen kann. Kind, deine Sünden werden vergeben. Es gibt nichts Herrlicheres, was ein Mensch auf dieser Erde hören oder wahrnehmen kann. Aber zugleich ist dieser Satz auch das, was diesen Konflikt auslöste. Und die wichtige Frage heute Morgen an dich, lieber Zuhörer, lautet, hat Jesus dir deine Sünden vergeben? Kannst du von dir sagen, dass du zu 100% weißt, dass Jesus Christus mir meine Sünden vergeben hat oder nicht? Oder lebst du noch wie einer von diesen Schriftgelehrten, die skeptisch sind, die sich an Jesus stoßen und die nicht glauben, dass er Sünden vergeben kann? Diese Frage entscheidet über deinen ewigen Zustand, ob du deine Ewigkeit getrennt von Gott in der Hölle unter seinem Zorn verbringen wirst oder ob du in seiner Gegenwart die ewige Glückseligkeit im Himmel genießen wirst. Diese Frage entscheidet deinen ewigen Zustand und deswegen ist dieser Text, den wir heute Morgen betrachten, äußerst wichtig und du solltest gut zuhören, was dieser Text dir zu sagen hat. Mein Ziel ist es heute Morgen aufzuzeigen, was es heißt, Sündenvergebung zu haben und wieso nur Jesus Christus alleine Sünden vergeben kann. Und wenn du heute Morgen hier als Skeptiker hergekommen bist, dann ist es mein aufrichtiges Gebet für dich, dass du als Gläubiger wieder nach Hause gehst. Und wenn du als Gläubiger hierher gekommen bist, dann ist es mein Gebet, dass du zutiefst ermutigt und getröstet wirst aufgrund dieser Aussage, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat. Und ich will nun auf vier Aspekte dieses Textes eingehen, um diese Ziele zu erreichen. Der erste Aspekt ist die Umstände, die dich zu Jesus führen. Der zweite Aspekt, das Angebot, das Jesus dir bereithält. Der dritte Aspekt, der Zweifel gegenüber Jesu Autorität und viertens der Beweis für Jesu Autorität. Nun lasst uns zum ersten Aspekt gehen, die Umstände, die zu Jesus führen, die Verse 2 bis 4. Hier sehen wir unterschiedliche Umstände, die Menschen zu Jesus gebracht haben. In den ersten zwei Versen sehen wir, dass Menschen sich um Jesus herum lagern aufgrund seiner Predigt, aufgrund des Wortes, das er verkündigt. Hier lesen wir, nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und sogleich versammelten sich viele, sodass selbst an der Tür kein Raum mehr war und er redete zu ihnen das Wort. Wir haben in vergangenen Predigten gelernt, dass Jesus, nachdem er massenweise Menschen geheilt hat, morgens früh aufgestanden ist und die Stille gesucht hat, um zu beten. Und dann kamen Petrus und die übrigen Jünger und viele aus Kapernaum zu ihm. Sie haben ihn gesucht, sie haben ihn gefunden und haben gesagt, komm, du musst wieder zu uns kommen. Und wir haben gelernt, dass Jesus zu ihnen gesagt hat, nein, ich muss auch in die anderen Städte von Galiläa gehen, um was zu tun? um das Evangelium zu predigen, um Gottes Wort zu predigen. Und dann zieht er in die anderen Städte von Galiläa, predigt dort das Evangelium. Und dann haben wir letzte Woche gesehen, was in dieser Zeit passierte, als er in Galiläa umherreist. Ein Aussätziger kommt und er heilt diesen Aussätzigen. Und weil dieser Aussätzige den Menschen bekannt gemacht hat, was Jesus mit ihm getan hat, konnte Jesus nicht mehr verborgen bleiben. Sogar er ist in die Wüste hineingegangen, um sich zu verstecken, aber auch dort konnte er nicht verborgen bleiben. Die Menschen haben ihn gesucht und gefunden. Und jetzt heißt es bei uns in Kapitel 2, Vers 1, nach einigen Tagen kommt er wieder zurück nach Kapernaum, in die Stadt, in der er wohnte, in die Stadt, wo Petrus wohnte, in die Stadt, wo er seine meisten Wunder am Anfang getan hat. Und er, hier heißt es in Kapitel 2, Vers 1, ist wieder im Haus. Ob er im Haus von sich selbst war oder von Petrus, wird uns nicht gesagt, spielt keine große Rolle. Fakt ist, er ist im Haus, es wird bekannt und die Menschen strömen massenweise zu diesem Jesus. Sie kommen massenweise in das Haus, sodass das Haus keinen Platz mehr hat und die Menschen sogar vor der Tür stehen, um auch nur irgendwie ein Wort oder nur einen Satz erhaschen können von dem, was Jesus dort sagt und lehrt. Was zog die Menschen an? Am Ende von Vers 2 heißt es, er redete zu ihnen das Wort. Die Menschen kamen zu Jesus. Sie saßen zu seinen Füßen, sie hingen an seinen Lippen, sie saugten jedes Wort von ihm auf wie ein Schwamm. Sie wollten nichts verpassen von dem, was dieser Mann zu sagen hat. Nun, was wir an dieser Stelle zu beachten haben, ist äußerst wichtig. Wisst ihr, die Menschen zur Zeit Jesu trugen eine sehr große Verantwortung mit sich, als sie das Wort von Jesus hörten. Jeder Mensch, zu jeder Zeit, auch du heute Morgen in diesem Raum, wenn du unter Gottes Wort sitzt und du sitzt aktuell unter Gottes Wort, trägst eine Verantwortung mit dir. Wie gehst du mit dem um, was du heute hier hörst, was gelesen wurde in der Textlesung, was gepredigt wird aus diesem Text heraus? Du trägst eine Verantwortung mit dir. Wisst ihr, die Bewohner von Kapernaum, sie haben die Wunder von Jesus gesehen. Die Bewohner von Kapernaum saßen zu den Füßen von Jesus. Die Bewohner von Kapernaum haben seine Worte gehört und nicht Buße getan. Und das Urteil, das Jesus über die Bewohner von Kapernaum ausspricht, ist ein hartes Urteil. Wir haben es bereits in der Textlesung von Matthäus Kapitel 11 gelesen, aber ich lese einige Verse nochmals aus Matthäus Kapitel 11, die Verse 23 bis 24. Hier spricht Jesus das Urteil über die Bewohner aus, die jetzt zu seinen Füßen sitzen. Du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist. Wieso ist sie bis zum Himmel erhöht worden? Weil Gott selbst in Jesus zu ihnen kam. Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Wieso? Denn wenn in Sodom und in Gomorra, eine absolut perverse und gottlose Stadt gewesen, die Wunderwerke geschehen werden, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Gott hat es mit Feuer zerstört, die Sodom und Gomorra. Doch ich sage euch, dem Land von Sodom wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Wieso? Kapernaum saß zu den Füßen von Jesus. Sie hörten seine Worte und sie blieben hart. Sie blieben hart. Vielleicht hat es dich heute hergezogen, auch um das Wort Gottes zu hören. Preis den Herrn, ich freue mich sehr, dass du hier bist, wirklich. Und das meine ich von ganzem Herzen. Vielleicht interessiert dich die Auslegung des Markus-Evangeliums. Vielleicht willst du Gottes Wort hören. Und es ist wundervoll, aber sei dir deiner Verantwortung bewusst. Nicht nur ich habe eine Verantwortung, Gottes Wort akkurat zu predigen. Und ich werde vor Gott stehen müssen für das, was ich predige. Aber du wirst auch vor Gott stehen. Und Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen für das, wie du mit dem umgegangen bist, was du heute hier hörst. Und deswegen sei nicht hartherzig zu dem, was Gott dir heute sagt, sondern öffne dein Herz. Hör genau hin, was Jesus dir zu sagen hat. Und glaube dem, was Jesus dir sagt. Und richte dein ganzes Leben nach dem aus, was Jesus dir sagt, auf dass es dir nicht schlimmer ergehen wird, wie Sodom und Gomorra am Tag des Gerichts. Wisst ihr, wenn meine Kinder etwas Verbotenes tun, von dem sie nicht wissen, dass es verboten war, Ich habe sie darüber nicht unterrichtet. Ich habe sie nicht davor gewarnt und sie machen etwas. Ich kann sie dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Ich kann es ihnen im Nachhinein erklären, aber ich kann sie für das nicht zur Rechenschaft ziehen. Aber wenn sie etwas tun, wovon sie genau wissen, dass es falsch war, weil ich sie darüber informiert habe, weil ich sie darüber unterrichtet habe, kann ich sie zur Rechenschaft ziehen. Du hörst heute Gottes Wort. Gott wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Jemand, der unter Gottes Wort sitzt, wird ein größeres Urteil empfangen wie jemand, wie ein Indianer im Dschungel, der noch nie Gottes Wort gehört hat. Also es ist eine Verantwortung, die Kapernaum, die Bewohner von Kapernaum hatten und die du und ich auch haben, wisst ihr? Aber es gab auch Männer, die nicht in erster Linie zu Jesus gekommen sind, um sein Wort zu hören. Sie kamen, um von ihm geheilt zu werden. Vier Männer, die einen gelähmten Mann auf einem Bett trugen. Die Verse 3 und 4. Sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht an ihn herankommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Hier ist die Rede von einem gelähmten Mann. Das heißt, dieser Mann, er ist vollkommen abhängig von der Hilfe anderer Menschen. Er kann sich nicht alleine bewegen. Und hier haben wir vier wundervolle, herzliche und liebevolle Freunde, die diesen Mann tragen und zu Jesus bringen. Und sie kommen zu Jesus, aber sie können nicht hinein. Wieso? Weil sogar vor der Haustür Menschen stehen. Sie kommen nicht durch. Ich meine, alleine könnte man sich vielleicht noch irgendwie durchquetschen, aber das sind vier Männer und die haben eine Trage. Und da liegt ein Mann, der ist gelähmt und den kann man nicht irgendwie umbiegen. Sie können dort nicht rein, aber sie geben nicht auf. Diese vier Männer sind treue Freunde. Sie geben nicht auf. Und sie überlegen sich was. Wie können wir zu diesem Jesus kommen? Und wisst ihr, die Häuser zur Zeit Jesu in Palästina waren in der Regel flach. Also sie hatten ein flaches Dach und auf das Dach des Hauses führte in der Regel eine Steintreppe, wodurch man auf das Dach des Hauses kommen konnte. Dort hat man Wäsche aufgehängt, teilweise gefrühstückt oder gegessen, teilweise hat man dort seine Gebetszeiten gehabt und so weiter und so fort. Und dieses flache Dach bestand aus tragenden Holzbalken, die mit kleinen Stöcken und Stroh ausgelegt waren. Zum Teil wurden die Öffnungen, die dadurch entstanden, mit Ziegeln oder mit Schlamm zugedeckt und verschlossen. Es ist also kein großer Aufwand nötig, um das Dach dieses Hauses auch nur ein bisschen zu öffnen. Man braucht nicht viel Kraft. Und das waren vier Männer. Hatten bestimmt eine gute Strategie, wer jetzt die Ziegel wegmacht, wer das Stroh wegzieht, was auch immer. Aber es war kein großer Aufwand. Und sie kommen dort hoch und überlegen sich, wir bringen diesen gelähmten Mann zu Jesus. Egal, was es uns kostet. Und sie gehen hoch und decken das Dach ab. Diese vier Männer suchen einen Weg. Sie suchen einen Weg, um zu Jesus zu kommen. Und wisst ihr, als diese vier Männer das Dach abdeckten, da fiel Stroh und Dreck und Erde runter auf die Menschen, die zu den Füßen Jesu saßen. Das war ein bisschen erniedrigend. Also ich meine, kommt die ganze Zeit irgendwie Dreck darunter. Was machen die da oben? Also die zogen ein bisschen Ärger auf sich. Und wisst ihr, was sie noch gemacht haben? Sachbeschädigung. Sie haben das Haus von Jesus oder von Petrus beschädigt. Diese vier Männer nahmen den Ärger von den Leuten in Kauf und sie nahmen eine Sachbeschädigung in Kauf, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Hier wird aktiver Glaube sichtbar. Sie nehmen alles in Kauf, um diesen Mann zu Jesus zu bringen, dass Jesus ihn heilt. Das ist aktiver Glaube. Man räumt alles aus dem Weg, was einen hindert, zu Jesus zu kommen. Und dass es der Glaube war, der diese vier bzw. fünf Männer angetrieben hat, wird in Kapitel 2, Vers 5a deutlich. Und als Jesus ihren Glauben sah, er sah ihren Glauben, ihre Handlung, ihre Aktivität drückte ihren Glauben aus. Sowohl der Gelähmte hatte Glauben, dass Jesus ihn heilt, als auch die vier Männer hatten Glauben, sonst hätten sie nicht diesen Ärger auf sich genommen und diese Sachbeschädigung in Kauf genommen. Der Glaube dieser fünf Männer wird dadurch sichtbar, dass sie alles in Kauf genommen haben, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Sie räumten alles aus dem Weg. Was hindert dich, zu Jesus zu kommen? Was hindert dich, heute und jetzt zu Jesus zu kommen? Ist es ein ungläubiger Partner? Hindert er dich, hindert sie dich daran, zu Jesus zu kommen? Ist es eine Sünde, die du zu sehr liebst und nicht aufgeben willst, um zu Jesus zu kommen? Ist es Frust gegenüber Gott, weil er irgendetwas in deinem Leben zugelassen hat, was du nicht verstehen kannst? Was auch immer dich daran hindert, heute zu Jesus zu kommen, räume es aus deinem Leben und komm zu ihm. Komm zu ihm im Glauben, dass er dich heilen kann. Wisst ihr, diese Not des gelähmten Mannes war eigentlich das Beste, was ihm passieren konnte. Dass er gelähmt war, das Beste, was ihm passieren konnte. Denn wäre er nicht gelähmt, hätte er niemals den Rang und den Wunsch gehabt, zu seinen Freunden zu sagen, bringt mich bitte zu diesem Jesus. Seine Krankheit war das Beste, was ihm passieren konnte. Manchmal sind die Schicksalsschläge in deinem Leben das Beste, was dir passieren kann. Weil sie dich zu Jesus führen sollen. Weil sie dir zeigen sollen, alles aus deinem Leben abzulegen, beiseite zu räumen, um zu Jesus zu kommen, weil er der Einzige ist, der dir helfen kann. Der Einzige, der dir deine Sünden vergeben kann. Was hast du zu verlieren? Dieser Mann hatte nichts zu verlieren. Und Jesus sagt, wer sein Leben liebt und gewinnen will, der wird es verlieren letztendlich. Wenn du dein Leben zu sehr liebst, wenn du deinen Partner zu sehr liebst, wenn du die Sünden zu sehr liebst, dann wirst du letztendlich dein Leben verlieren. Aber Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, wer alles aufgibt für mich, der wird es gewinnen. Der wird es gewinnen. Du hast nichts zu verlieren, du hast nur etwas zu gewinnen. Also komm doch heute zu Jesus. Komm im Glauben zu ihm. Und jeder, der im Glauben zu Jesus kommt, der wird belohnt werden, wie wir jetzt im zweiten Punkt sehen werden. Das Angebot, das Jesus bereithält, Vers 5. Das Angebot, das Jesus bereithält. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind vergeben. Das Wort Kind beschreibt etwas von Zärtlichkeit, von Liebe, von Mitgefühl, von Zuneigung. Mein Kind. Wir sehen unseren Heiland hier, der da unten sitzt und Menschen belehrt. Er ist nicht verärgert von dem Dreck, der da oben runtergefallen ist. Er ärgert sich nicht darüber, dass er gerade abgelenkt und gestört wird bei seiner Predigt. Vor ihm wird dieser Gelähmte niedergelassen. Und Jesus schaut ihn an und sagt, mein Kind, deine Sünden werden vergeben. Das ist Jesus. Er schaut mit Barmherzigkeit auf dich, mit Liebe und Zuneigung. Und er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und es gibt nichts Herrlicheres auf dieser Erde, als diese Worte zu hören von Jesus. Kind, deine Sünden werden vergeben. Wisst ihr, Jesus ist mehr besorgt um den geistlichen Zustand dieses Mannes, als um sein physisches Wohl. Es ist bemerkenswert. Bevor Jesus seinen Körper heilte, heilte Jesus seine Seele. Wir Menschen sehen immer nur die körperlichen Probleme. Jesus sieht die Seele, er sieht das Leid, er sieht die Sünde eines Menschen. Und er ist mehr bewegt über den verlorenen Zustand eines Menschen als über die Krankheit eines Menschen. Wisst ihr, heutzutage ist das Wohlstandsevangelium sehr, sehr verbreitet, was besagt, dass Gott nur das Beste für dich will, heute und hier. Er will nur, dass du das Beste aller Leben auf dieser Erde lebst, dass du gesund bist, dass du Glück hast, dass du erfolgreich bist, dass du Wohlstand genießt und all diese Sachen. Das ist das, was Gott für dich auf dieser Erde vorbereitet hat und was er für dich will. Gott will nicht, dass du leidest. Joel Osteen, Joyce Meyer, Joseph Prince und all diese Leute, sie vertreten dieses Wohlstandsevangelium. Abgesehen davon, dass wir aus der Erfahrung lernen, dass Christen verfolgt werden, dass Christen leiden, dass Christen sterben, dass Christen Schicksalsschläge erleben, Und die Erfahrung uns lehrt, dass diese Wohlstandsevangelium nicht wahr ist, lehrt uns dieser Text auch etwas anderes. Denn Jesus ist nicht in erster Linie auf das physische Wohl besorgt, sondern um sein seelisches Wohl. Jesus will nicht in erster Linie, dass du gesund bist, äußerlich. Er will in erster Linie, dass du gesund bist, innerlich. Dass deine Sünden vergeben sind. Das, was du am allerdringendsten brauchst, ist zu hören, Kind, deine Sünden werden dir vergeben. Nun, was genau bedeutet es, dass deine Sünden vergeben werden? Was genau beinhaltet diese Aussage von Jesus? Kind, deine Sünden werden vergeben. Nun, die Grundbedeutung des Wortes Sünde ist das Ziel verfehlen. Das Ziel verfehlen. Es kann auch verstanden werden, von einer geforderten Norm abzuweichen oder sogar die Auflehnung gegen jede Norm. Das ist der Gedanke hinter dem Wort Sünde. Wenn wir sündigen, lautet die Frage, welches Ziel verfehlen wir denn? Wenn wir sündigen, lautet die Frage, von welcher Norm weichen wir ab? Welches Ziel verfehlst du? Von welcher Norm weichst du ab? Nun, wir verfehlen das Ziel, zu dem Gott dich und mich erschaffen hat, nämlich ihn zu verherrlichen. Zu sündigen bedeutet, ihn nicht zu verherrlichen, sondern ihm Unehre zu bringen. Die Norm, die Gott gegeben hat, nach der wir leben sollen, ist sein heiliges und vollkommenes Gesetz. Zu sündigen bedeutet, sein heiliges Gesetz zu brechen und dich gegen diesen heiligen Gott aufzulehnen. Nun, wenn wir ein Gesetz von Menschen übertreten, es ist wichtig, jetzt zuzuhören, wenn wir ein Gesetz von Menschen übertreten, dann werden wir vor ein menschliches Gesetz gezogen, nicht wahr? Vor ein menschliches Gericht gezogen. Und wir werden Rechenschaft ablegen über das, was wir getan haben. Wie viel mehr wird Gott dich und mich zur Rechenschaft ziehen über das, was wir mit seinem Gesetz tun, und zwar jeden Tag und stündlich? Was wird ein heiliger Gott mit dir machen, wenn du sein heiliges Gebot brichst? Er muss dich bestrafen für deine Sünde, für deine Gesetzlosigkeit. Die Bibel lehrt uns, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Verstehen wir jetzt, wieso es keine herrlicheren Worte auf dieser Erde gibt, als die, dass Jesus zu dir sagt, Kind, deine Sünden sind vergeben? Weil Jesus damit nichts anderes sagt als, Kind, deine Schuld vor Gott wurde getilgt. Die Strafe, die dich erwartet, die wurde von dir genommen. Gott wird dich nicht mehr richten. Das ist der Gedanke hinter dem Wort, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und deswegen ruft David aus, nachdem er einen Mord begangen hat und Ehebruch begangen hat und nachdem er seine Sünde vor Gott bekannt hat und er Vergebung seiner Sünden empfangen hat, ruft David voller Glückseligkeit aus, glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünden zugedeckt ist. Glückselig. Der, der nicht mehr unter Gottes Zorn steht. Und nur Jesus Christus alleine hat die Berechtigung, diese Worte zu dir auszusprechen. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Denn nur Jesus Christus alleine ist Gott. Aber er ist nicht nur Gott, auf das er dir deine Sünden vergeben kann. Er ist auch das Lamm Gottes, das gekommen ist, um den Preis zu bezahlen, um dich von deiner Sünde zu erlösen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Du und ich, wir müssen sterben. Und nicht nur den physischen Tod, sondern den ewigen Tod in der Hölle. Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, wurde Mensch. Und er lebte auf dieser Erde ein vollkommen perfektes und sündloses Leben. Und am Kreuz von Golgatha nahm er alle deine Übertretungen auf sich. Jedes Wort, jeder Gedanke, jede Tat, jede Handlung, die du getan hast und die sich gegen einen heiligen Gott gerichtet hat, nahm Jesus stellvertretend auf sich. Und das, was dich treffen sollte, traf ihn am Kreuz von Golgatha. Der Zorn Gottes traf ihn mit voller Wucht, auf das er am Ende ausrief, es ist vollbracht. Ich habe die Sünde meines Volkes gesühnt, indem Gott mich bestraft hat. Und er starb am Kreuz. Und nach 3 Tagen ist er von den Toten auferstanden, um zu beweisen, dass er ewiges Leben ans Licht gebracht hat, dass er wirklich die Sünden vergeben kann. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, ihm wird die Gerechtigkeit von Jesus Christus übertragen. Gott sieht dich nicht mehr als ein Verbrecher an, der du bist, sondern er sieht dich als heilig und gerecht und sündlos an. Wieso? Weil er Jesus Christus, seinen Sohn, in dir sieht. Das bedeutet es, Kind, deine Sünden sind vergeben. Kind, du bist nun mein Kind, du bist nun mein Sohn, du bist nun meine Tochter. Mein Zorn liegt nicht mehr auf dir. Glückselig bist du, wenn dir deine Sünden vergeben sind. Kannst du von dir sagen, dass deine Sünden vergeben sind? Prüf dich ernstlich vor Gott. Kannst du sagen, ja, ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz starb und dass er am dritten Tag auferstanden ist und ich in ihm Vergebung meiner Sünden habe? Wenn du heute Morgen nicht mit 100%iger Sicherheit sagen kannst, dass dir deine Sünden vergeben sind, dann flehe ich dich an, heute nicht nach Hause zu gehen, bis du Gewissheit davon hast, dass dir deine Sünden vergeben sind. Wenn du stirbst in deinen Sünden, bist du auf ewig verloren. Ist dir das bewusst? Es ist kein Spiel. Es ist kein Spiel, wieso wir auf dieser Erde leben. Du bist auf ewig verloren. Auf ewig verloren. Komm zu Jesus und entfliehe dem Zorn Gottes heute. Entfliehe dem Zorn Gottes und empfang seine Gnade und seine Gerechtigkeit und seine Liebe. Er wartet darauf, dir zu vergeben. Komm zu ihm im Glauben und höre diese Worte: Kind, deine Sünden sind vergeben. Bekenne ihm deine Sünden und glaube an ihn und du wirst gerettet werden. Sei nicht wie die Schriftgelehrten, die daran zweifelten, dass Jesus Sünden vergeben kann. Sei nicht wie die Schriftgelehrten. Wir werden uns jetzt im dritten Punkt mit der Skepsis der Schriftgelehrten beschäftigen. Mit dem Ziel, dass du nicht bist wie sie. Der dritte Punkt, der Zweifel gegenüber der Autorität von Jesus, Vers 6 und 7. Einige aber von den Schriftgelehrten saßen dort und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur einer? Gott. Da sitzen diese Schriftgelehrten. Und wir haben schon gesehen, was ein Schriftgelehrter war. Er war ein Schriftgelehrter. Er kannte sich in der Schrift aus. Er kannte sich in dem Gesetz Gottes aus. Er wusste, was Gott von ihnen fordert. Ein Schriftgelehrter unterrichtete das Volk im Gesetz Gottes. Es waren also schriftkundige Menschen, die hier zu den Füßen von Jesus saßen. Und wisst ihr, das Interessante ist, dass hier nicht nur Schriftgelehrten aus Kapernaum zu den Füßen von Jesus saßen, sondern aus ganz Israel kamen Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus. Wir lernen aus Lukas Kapitel 5, Vers 17, der Parallelbericht von diesem Bericht. Dort heißt es folgendermaßen, dass Pharisäer und Gesetzesgelehrte aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen sind. Aus Jerusalem, aus dem Tempel, dort wo die Elite saß. Also es waren viele Schriftgelehrte und Pharisäer und Gesetzesgelehrte, die zu den Füßen Jesu saßen. Es waren nicht wenige. Und sie hören die Worte von Jesus. Und sie sprechen es nicht aus, aber sie denken in ihrem Herzen: Was fällt diesem Mann ein? Was glaubt er, wer er ist? Wie kann er sagen, Kind, deine Sünden sind vergeben? Nun wisst ihr was? Die Schriftgelehrten haben recht. Sie haben recht. Sie haben recht. Sie kennen das Gesetz. Nur Gott alleine kann Sünden vergeben. Sie haben in ihrer Aussage recht. Wir lesen mehrfach im Alten Testament davon, dass Gott alleine Sünden vergeben kann. Wir lesen in Jesaja 43, Vers 25, wo Gott sagt: Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt, um meinetwillen und deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Wir lesen in dem Propheten Micha, dort staunt Micha, der Prophet, über Gott: Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Überrests deines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf ewig, denn er hat Gefallen an Güte. Gott ist es, der sich freut, Sünden zu vergeben. Gott ist es, der Sünden vergeben kann, alleine. Niemand anderes, kein Mensch kann von sich behaupten: Ich kann dir deine Sünden vergeben. Du kannst zum Priester gehen. Du kannst zum Papst gehen. Du kannst zu einem Pastor gehen. Er kann dir nicht sagen, dass dir deine Sünden vergeben sind. Du kannst heute auch zu mir kommen. Ich kann mit dir beten, aber ich habe nicht dir das Recht und die Autorität, dir deine Sünden zu vergeben. Sünden vergeben kann nur Gott alleine. Und deswegen haben die Schriftgelehrten recht. Wer ist dieser Jesus, dass er von sich behauptet, Sünden vergeben zu können? Und sie hatten Skepsis in ihrem Herzen. Und wisst ihr, was das Problem war? Jesus hat bereits viele Dinge getan, um seine Messianität zu beweisen. Jesus hat schon viele Dinge getan, um zu zeigen, dass er wirklich der Messias ist, dass in ihm Gott zu dem Volk Israel gekommen ist, spätestens nachdem er den Aussätzigen geheilt hat und der Aussätzige zu den Priestern nach Jerusalem gegangen ist, mussten die Priester und Schriftgelehrten verstanden haben, was hier passiert, ist die Erfüllung des Alten Testaments. Der Messias ist bei uns. Sie müssten es verstanden haben. Und sie dachten in ihrem Herzen, wir wollen nicht wahrhaben, dass dieser Jesus wirklich der Messias ist. Was fällt ihm ein, zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Bist du heute als Skeptiker hierher gekommen? Glaubst du auch nicht daran, dass Jesus deine Sünden vergeben kann? Und dann wollen wir uns nun zum vierten Punkt begeben und den Beweis von Jesus anschauen, den er den Schriftgelehrten bringt und den er dir und mir heute bringt, um zu zeigen, dass er Sünden vergeben kann. Der Beweis für die Autorität von Jesus. Hier haben wir in den Versen 8 bis 12 zwei Handlungen, mit denen Jesus seine göttliche Autorität beweist. Die erste Handlung ist die, dass er seine Allwissenheit offenbart. Vers 8, und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und sprach zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Denkt daran, die Schriftgelehrten haben nicht verbal ausgesprochen, was denkt er, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Sie haben es nicht ausgesprochen, sie haben auch nicht miteinander geflüstert, hey, hast du gehört, was er gesagt hat? Nur Gott kann Sünden vergeben. Haben sie auch nicht gemacht. Jesus hat nichts gehört. Sie haben in ihrem Herzen gedacht, was denkt er von sich, dass er Sünden vergeben kann? Sie haben es in ihrem Herzen gedacht und schaut mal, was Jesus jetzt zu ihnen sagt. Was überlegt ihr in eurem Herzen? Was überlegt ihr in eurem Herzen, dass ich Sünden vergeben kann? Wir müssen uns die Situation und die Reaktion der Schriftgelehrten vorstellen. Wie müssen sie sich erschrocken haben, als Jesus sie anschaut und das zu ihnen sagte? Wie muss sich die Gesichtsfarbe der Schriftgelehrten verändert haben, als Jesus das zu ihnen sagte? Wie muss der Puls von den Schriftgelehrten rasant in die Höhe geschossen sein, als sie gehört haben, dass Jesus sagt, was denkst du in deinem Herzen eigentlich? Und dann sagte er, ich will euch zeigen, dass der Sohn des Menschen Sünden vergeben kann. Er offenbarte ihnen das Herz und wisst ihr, wiederum, die Schriftgelehrten kannten sich im Alten Testament aus. Und das Alte Testament lehrt uns, dass Gott alleine das Herz des Menschen erforscht. So heißt es in Jeremia 17, Vers 10, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Gott alleine weiß, was im Herzen des Menschen ist. Und als Jesus ihnen offenbarte, was in ihrem Herzen ist, mussten sie verstanden haben, das ist Jesus, das ist der Messias. Er sieht in unser Herz. Sie müssen verstanden haben. Es war ein Beweis seiner Göttlichkeit. Und wisst ihr, Jesus sieht auch in dein Herz. Und er weiß, ob du als Skeptiker hierher gekommen bist oder als Gläubiger. Er weiß, wo du dich gestern herumgetrieben hast und was du gestern getan hast. Er weiß, ob du allein unterwegs warst oder mit mehreren unterwegs warst. Er weiß, was du gedacht und getan und gesagt hast. Er sieht dich. Du kannst ihm nichts vormachen. Du kannst ihm nichts vormachen. Die Schriftgelehrten konnten ihm nichts vormachen und du kannst ihm auch nichts vormachen. Er ist der allmächtige und der allwissende Gott. Und er sieht dein Herz. Und er prüft dein Herz, auch heute Morgen. Merkst du nicht, wie er mit dir arbeitet? Merkst du nicht, wie er dich ruft? Merkst du nicht, wie er dich zieht? Wieso weigerst du dich immer noch? Wieso zweifelst du immer noch? Wieso bist du immer noch ein Skeptiker? Komm zu ihm. Siehst du nicht, dass er dich erforscht? Und nur das Beste für dich will, indem er dir deine Sünden vergeben will? Aber Jesus bleibt hier nicht stehen. Er geht noch weiter und zeigt einen weiteren Beweis, dass er Gott ist und Sünden vergeben kann. In Vers 9. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging hinaus vor allen, sodass alle sie außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Wisst ihr, sowohl zu sagen, steh auf zu einem Gelähmten, nimm dein Bett und geh umher, als zu sagen, deine Sünden sind vergeben, ist für einen Menschen unmöglich. Gott alleine kann einen gelähmten Menschen heilen. Und Gott alleine kann Sünden vergeben. Aber weil jemandem die Sünden zu vergeben nicht in erster Linie äußerlich sichtbar ist, sagt Jesus, okay, damit ihr wisst, dass ich das Herz erforsche und damit ihr wisst, dass ich Gott bin und damit ihr wisst, dass ich eure Sünden vergeben kann, werde ich euch ein äußerliches Zeichen geben. Und er schaut den Gelähmten an und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Es war eine Matte. Und was passiert? Dieser Mann, in dem Augenblick, als Jesus diese Worte zu ihm redet, wie wir es schon häufig gesehen haben, kehrt die Kraft in seine Muskeln zurück. Die Lähmung geht zurück und er steht auf vor den Augen aller Anwesenden und er rollt seine Matte zusammen und er wird nicht mehr hochgetragen und geht denselben Weg raus, wie er gekommen ist, sondern er quetscht sich durch die Menge durch und geht weg. Und die Menschen sehen, dieser Jesus kann Sünden vergeben. Wieso? Weil er den Gelähmten geheilt hat. Und alle gerieten außer sich und sie verherrlichten Gott. Und der Text sagt es uns nicht, aber ich gehe davon aus, dass alle, ausgenommen die Schriftgelehrten, außer sich gerieten. Denn wir lesen später in Kapitel 3 davon, dass die Schriftgelehrten Jesus dafür beschuldigten, dass er Dämonen austreibt, durch den Beelzebul der Dämonen. Das heißt, sie waren hart in ihrem Herzen. Sie blieben als Zweifler zurück. Sie gingen als Zweifler hin, sie gingen als Zweifler zurück. Aber die anderen, die waren verstaunt und haben verstanden, Gott ist unter uns. Gott ist unter uns. Und ich habe heute Morgen zu Beginn der Predigt gesagt, mein Ziel ist es, wenn du als Skeptiker hierher gekommen bist, dass du wieder als Gläubiger gehst. Und ich ringe mit dir und flehe dich an. Sei nicht wie die Schriftgelehrten, die als Skeptiker gekommen sind und als Skeptiker gegangen sind, sondern geh als Gläubiger. Schau den Beweis an, den Jesus hier geliefert hat. Und willst du heute einen Beweis dafür haben, dass Jesus Sünden vergeben kann, so wie die Schriftgelehrten und die Leute damals zur Zeit von Jesus? Wisst ihr, für die Leute war es offensichtlich, als der Gelähmte aufgestanden ist, Jesus hat ihn geheilt. Es war ein offensichtliches Zeichen. Jesus macht dieselben Zeichen auch heute noch. Willst du einen Beweis haben dafür, dass Jesus heute noch Sünden vergeben kann, dann schau dich in diesem Raum um und schau jeden Einzelnen an, der von sich behaupten kann, meine Sünden sind vergeben. Wieso? Wieso ist das ein Beweis dafür? Wisst ihr, das Leben des Gelähmten wurde radikal verändert. Und das Leben eines jeden Menschen, dessen Sünden vergeben werden, wird radikal verändert. Jemand, der früher fluchte und einen tiefen Hass in sich trug, der aber von Jesus verändert wurde, der redet jetzt freundliche Worte und hat Liebe in seinem Herzen. Das kommt nicht von ihm alleine. Es ist ein übernatürliches Wunder. Es ist ein größeres Wunder, als einen Gelähmten zu heilen. Jemand, der früher bitter war in seinem Herzen, und nur mies, grämig durch die Welt gelaufen ist. Wenn Gott seine Sünden vergibt, läuft er fröhlich und freundlich herum. Jemand, der ein Trunkenbold war und nie nüchtern war, dessen Sünden vergeben sind, ist jetzt nüchtern und kann klar denken. Jemand, der früher ein Schläger war und der es geliebt hat, geschlagen zu werden oder andere zu schlagen und diesen Kick wollte, ist jetzt ein Mann der Nächstenliebe. Ein barmherziger Samariter. Das sind größere Wunder, wie wenn Jesus einen Gelähmten heilt. Und schau dir die Menschen hier in diesem Raum an, die von sich sagen können, meine Sünden sind vergeben. Wir sind die lebenden Beweise dafür, dass Jesus Sünden vergeben kann, dass er die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Deswegen komm heute im Glauben zu Jesus, kehr um von deinen Sünden und werde gerettet. Und höre diese wundervollen Worte, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und wenn du heute hier sitzt und mit völliger Gewissheit sagen kannst, oh ja, meine Sünden sind vergeben. Einst war ich blind, jetzt sehe ich. Ich war verloren in Dunkelheit, jetzt bin ich im Licht. Wenn du das von dir sagen kannst, dass du zu Jesus gekommen bist und dass du ihm deine Sünden bekannt hast und dass er dich zu einem neuen Menschen gemacht hat, dann will ich dich ermutigen. Schau und beschäftige dich damit, was er mit dir getan hat und wovor er dich gerettet hat. Er hat dich nicht nur vor der Verdammnis gerettet, er hat dich vor dem Zorn Gottes gerettet. Und er hat dich nicht nur vor dem Zorn Gottes gerettet. Schau auf den Preis, den er für dich bezahlt hat. Denk darüber nach, dass der dreieinige Gott in sich vollkommen existiert und nichts braucht, um glücklich zu sein. Und er schuf eine Menschheit und diese Menschheit fiel in Rebellion gegen diesen heiligen Gott. Und er hätte das Recht zu sagen, ich werfe die gesamte Menschheit in die Hölle. Aber er entschließt sich in seiner Barmherzigkeit dazu und sagt, nein, ich sende meinen Sohn auf diese Erde, mein Ein und Alles, der ewige Sohn Gottes. Und er wird Mensch, nimmt Fleisch und Blut an. Der ewige Gott, der außerhalb von Raum und Zeit lebt, nimmt menschliche Gestalt an und kommt in Raum und Zeit. Und er kommt in die Schöpfung, die unter dem Fluch der Sünde leidet. Aber er ist ohne Sünde und er lebt auf dieser Erde ein perfektes Leben für dich. Und er stirbt am Kreuz für deine persönlichen Sünden. Für deine persönlichen Sünden. So sehr hat Gott dich geliebt. Mit einer ewigen und bedingungslosen Liebe. Und soll ich dir was sagen? Diese ewige und bedingungslose Liebe, die seinen Sohn ans Kreuz getrieben hat, die liebt dich auch jetzt immer noch bedingungslos. Nichts, was du tust, kann seine Liebe dir gegenüber vergrößern oder nichts, was du tust, kann seine Liebe dir gegenüber schmälern. Ist dir das bewusst? Du bist zum Sohn oder zur Tochter Gottes geworden. Wie herrlich, wie viel steckt in den Worten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Jauchze und juble heute Morgen über die Errettung, die Jesus dir gebracht hat. Und lebe ein Leben, das ihn ehrt, denn dazu bist du geschaffen worden. Amen.